Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um einen Film über einen weltberühmten Musiker, der auch Nobelpreisträger in Literatur ist. Ganz klar, Bob Dylan. Autor von unzähligen und ebenso weltberühmten Songs, muss man sagen. Ein Mann, der in sehr, sehr vielen, fast schon unzähligen Büchern und Filmen besprochen und analysiert wurde. Es ist eine ganze Bibliothek, die man über Dylan zusammenstellen könnte. Und nun gibt es einen neuen, einen weiteren Film mit dem Titel A Complete Unknown, ein Biopic, in dem die frühen Tage des Singer-Songwriters beschrieben werden, wie er aus seiner Heimat in Minnesota nach New York kommt und berühmt wird. Meine Gäste im Kulturstammtisch zu Bob Dylan sind zwei Musiker, Singer-Songwriter, beide. Hank Schizzo, Guitar and Vocals, und Christoph Trummer, Gitarre und Gesang. Wer möchte anfangen, mir zu schildern, was der Bob Dylan für ihn bedeutet? Christoph.
Okay, ich lege los. Ja, also ich glaube, es ist eigentlich ja fast schon ein Klischee, dass man als Singer-Songwriter um Bob Dylan nicht herumkommt. Und dass es einfach so eine alleinstehende Ikone ist. Und das ist für mich natürlich auch so. Ich habe ihn vielleicht so mit 18, 19 entdeckt. Mit Desire, lustigerweise, was jetzt nicht so die klassische Einstiegsplatte ist. Mhm. Und hatte dann auch eine Phase, das war so der Anfang des Internets, wo man alles ausdrucken konnte plötzlich. Ich habe mir all diese Texte ausgedruckt und bin eingetaucht ein paar Jahre lang. Habe auch viele dieser Bücher gelesen, die es da so gibt. Ich finde halt die Art, wie er seine Karriere geführt hat und immer noch führt, finde ich extrem inspirierend. Also ich beziehe mich oft auf ihn. Musikalisch vielleicht sogar weniger als einfach als unabhängige Person, die sich das auch so erhält, diese Unabhängigkeit.
Darüber werden wir sicher noch sprechen, wenn wir über den neuen Film sprechen. Hank, jetzt du noch, was für eine Haltung?
Ich bemühe mich kurz zu fassen. Also Dylan ist für mich sicher in dem, was ich mache und machen will, in diesem ganzen Feld, ist ein Leuchtturm und ein Künstler, wie es auf diesem Planeten nur sehr wenige gibt. Und er hat jetzt dieses Format gewählt, was er für seine Kunst. Ich auch. Und deshalb ist es sehr oft ein Orientierungspunkt, ein Leuchtturm am Horizont, immer wieder.
Also ein Leuchtturm für beide, also eine ganz wichtige Figur, können wir sagen. Also ihr kennt ihn auch sehr gut. Ja, mit was für Erwartungen seid ihr jetzt in den Film gegangen? Vor allem, wenn man viel gelesen hat vorher, was ich jetzt bei beiden von euch annehme, viel gelesen und gesehen habt und viel gehört natürlich. Mit was für Erwartungen geht man in den Film?
Also erstens ist ja die Promo-Maschinerie dahinter ist extrem beeindruckend. Oder? Also die haben da einen Aufwand betrieben. Mich hat es vom Beginn weg interessiert, dass James Mangold diesen Film gemacht hat. Weil ich mag seine Filme, vor allem den er vorher gemacht hat, diesen Ford vs. Ferrari-Film, ein Film über Autorennsport von einem Regisseur, der gesagt hat, er interessiert sich nicht für Autorennen. Mhm. Und das fand ich als Film, fand ich den sehr, sehr toll. Dann kam dieses ganze Ding, dieser Hype um diesen Hauptdarsteller, um Timothy Chalamet, die ersten Trailer, und die fand ich alle ziemlich abstoßend. Also ich ging mit recht tiefen Erwartungen ins Kino.
Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Wir kommen, glaube ich, noch darauf, viele dieser Musik-Biografie-Filme finde ich so schlimm, dass ich eigentlich, du hast mich zum Glück angefragt für diesen Podcast, da habe ich gewusst, okay, dann schaue ich ihn mir wirklich an. Ich war nicht mal sicher, ob ich ihn sehen wollte.
Ging mir genauso.
Ja.
Ich wollte den eigentlich gar nicht sehen.
Genau. Und ich bin aber froh, habe ich ihn gesehen, weil die Erwartungen waren so tief, dass ich eigentlich insgesamt positiv überrascht war.
Mhm. Also es konnte fast nicht schlechter gehen als deine Erwartungen, oder?
Ja, ja. Obwohl, das stimmt, James Mangold war für mich so, dieser Johnny Cash-Film von ihm ist so eine der Ausnahmen von diesen Musik-Biopics. Deshalb hatte ich so auch so eine Spur Hoffnung, dass es nicht furchtbar werden würde.
Die Erwartungen übertroffen, wir starten tief. Hank, wie war dein Erlebnis dann?
Als Gesamtes gesehen, ich fand die Schilderung einer Epoche sehr interessant, weil der hat das wirklich geschafft, dass man das eigentlich erfährt. Das ist eine Epoche, die sehr oft mystifiziert wird. Und Mangold hat es geschafft, eigentlich das Leben auf dem Bodenlevel auch zu zeigen, insbesondere in New York in dieser Zeit. Also ich fand die Sets und die ganze Stimmung und die Farben, das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Das hat mir sehr gefallen, weil es wird fast viszeral eigentlich, das Erlebnis. Dieser Aspekt, den fand ich toll. Alles andere, was biografisch war und die ganze Mythenbildung, also ich meine, interessant ist, zu Beginn in den Credits bei den Produzenten wird Jeff Rosen, das ist Dylans Manager seit 30 Jahren oder so, wird aufgeführt als ausführender Produzent. Und dann dachte ich schon mal, aha, wir bauen weiter an dem Mythos, weil die Firma Bob Dylan macht das extrem effizient und gut. Und es ist wieder ein weiteres Kapitel in dieser Mythologie.
Das Gefallen, Hank, hat dieser eine Aspekt jetzt besonders berührt, der mit der Zeit, in der das Ganze stattfindet, jetzt von dir aus gesehen, was hat dich berührt oder was hat dir gefallen, Christoph?
Ich glaube, ich würde sagen, für mich schlussendlich ein guter Film über Bob Dylan ist es deshalb, weil er nicht versucht hat, jetzt Dylan so zu psychologisieren und zu erklären. Also A Complete Unknown, dieser Titel, der ist tatsächlich gut gewählt, der passt. Und das Herz des Films sind eigentlich die Menschen, mit denen er in Berührung kommt, also speziell diese Sylvie Russo-Figur, die auf seiner damaligen Freundin Suze Rottolo, glaube ich, hieß die im richtigen Leben, beruht. So mit der fühlt man eigentlich mit. Aber mit der Dylan-Figur kann man nicht unbedingt mitfühlen. Und das fand ich eben toll. Dass es nicht so, wir lösen jetzt das Geheimnis auf. Dass der Film das gar nicht versucht, sondern dass er einen Menschen zeigt, der das zelebriert, was Dylan ja bis heute tut. Und der schon so Andeutungen, dass das auch einen Preis hat für ihn. So, die fand, so weit kann man gehen. Genau, aber das hat mir gefallen daran.
Und dieses Weiterbauen an der eigenen Mythologie.
Ja, auch das eben, das ist doch toll, wenn das Management einen Film mitträgt, der den eigenen Künstler eigentlich als Arschloch porträtiert, auch ein bisschen. Mhm. Natürlich ist das stilisiert, aber ist auch außergewöhnlich, oder? Mhm. Das ist nicht so, jetzt wollen wir schon zeigen, dass er eigentlich ein guter Kerl ist. So, das haben sie nicht versucht.
Nein, das haben sie nicht versucht. Ich habe mich gefragt, wie es sich in einen Film bringen lässt, genau diese Zeit, also die von Minnesota nach New York und was nachher passiert ist, das war so eine unglaubliche Explosion, die auch vermutlich nur in dieser Zeit stattfinden konnte, an diesem Ort. Aber die Konsequenz davon, dass jemand auch ein Arschloch sein kann, der das tut, ich glaube, der Künstler selbst würde das auch so sehen. Und das fand ich gut, weil der sagt ja auch von sich selber, er wisse heute nicht mehr, wie er das damals gemacht habe. Und man merkt, es ist einfach, da kommt ein Lichtstrahl von irgendwo her und der Mann explodiert in wenigen Jahren. Und es gibt in der Geschichte immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die das fertig brachten. Aber das so zu zeigen, das gelingt meiner Meinung nach ohne Erklärungsversuch. Mhm. Das bin ich sehr einverstanden.
Sogar zu einem Punkt, und das wäre vielleicht das Zweite, was mich beeindruckt hat, wo ich auch gespannt bin, ob ihr das ähnlich gesehen habt, ehrlich gesagt, dass der Film in meiner, wie ich ihn gesehen habe, sogar fast ein bisschen impliziert, dass Dylan das mit den politischen Inhalten gar nicht so wichtig war persönlich, sondern dass er auch ein bisschen gespürt hat, hier kann ich mein Ding anwenden und es macht Sinn.
Mhm.
Aber es wird eigentlich nie, also man spürt das bei anderen Figuren, dass es ihnen wirklich um diese gesellschaftliche Entwicklung geht. Bei ihm kann man es annehmen, aber es wird nicht explizit gesagt, dass er sich wirklich verbindet mit diesem kulturellen Moment.
Mhm. Also du unterstellst Person. Ihm quasi ein bisschen so ein Kalkül? Oder?
Ein bisschen Opportunismus. Ich finde, das steht im Raum im Film für mich. Ja.
Steht vielleicht im Raum. Ich habe es ein bisschen anders gelesen. Und zwar so, dass er tatsächlich halt sich auch weiterentwickelt hat, dass er in der Szene gelandet ist und quasi in dieser Tradition drin geschrieben hat, auf eigene Art. Und dann halt zu stark ein Künstler war, als dass er sich einschränken lassen wollte. Ich weiß jetzt nicht, wie du das
gelesen hast. Oder auch sich vereinnahmen lassen wollte. Ich glaube, das ist ein Problem, dass der hat das Problem, dass er sich nicht, der will sein Antlitz nicht auf einer Fahne und wenn, dann nur auf der eigenen. Also das fand ich sehr gut in diesem Film. Das ist schwierig, kulturell zu schildern. Also ob das Pete Seeger oder Alan Lomax oder all diese Leute waren, die wollten den als Posterboy. Mhm. Und der wollte eigentlich Poet sein. Mhm. Und kommt aus der Folktradition. In diesem Chronicles-Buch schreibt er, er hätte Monate verbracht in Bibliotheken und hätte auf Mikrofilmen Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert gelesen und die seien für ihn aktueller gewesen als alles, was zurzeit passierte. Und, und das finde ich irgendwie bezeichnend für das Ganze. Der ist ein Folk-Artist. Und natürlich spielt die Politik und das Zeitgeschehen da rein, aber eben nicht. Es gibt dieses Intro mit ihm, wo er sagte, er hätte sich nie um den Posten des Erzbischofs der Anarchie beworben. Und ich verstehe.
Er ist natürlich immer ein guter Mann für ein gutes Quote.
Ja, natürlich. Aber ich verstehe das gut. Es hat auch etwas Angewidertes darin. Und das verstehe ich, oder? Dass der das so nicht wollte, sondern lass mich meine Kunst machen, im Bewusstsein, dass er auf das Zeitgeschehen reagiert. Ein Song wie Masters of War, das ist ein Topic-Song, oder? Aber eben mit seiner Poesie. Und ich denke, dass sein Problem war oft, dass das viele Leute nicht verstehen wollten, sondern also, an der Oberfläche blieben.
Was ich noch interessant fand, also du hast vorhin die Zeit angesprochen, oder? Dass er konfrontiert wurde mit einer Folk-Szene, die zwar vielleicht das Richtige gemeint hat, aber das mit so einer Aufrichtigkeit betrieben hat, die er übertrieben fand. Irgendwie so habe ich das gelesen. Dass ihm quasi dieses allzu ernsthaft, dieses in neue Dogmen verfallen, dass ihn das geärgert hat. Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass das, und das ist auch ein wichtiger Teil, oder? Das geht ja bis quasi fast zur Karikatur, die diese Leute, die versuchen zwar den Dylan zu benutzen, aber gleichzeitig dann ja, genauso rigid sind wie die, denen sie dasselbe vorwerfen. Einfach mit einer anderen politischen Richtung.
Ja, ich war, als ich 2006 war, das in New York war, gab es auch damals noch so diesen Twist zwischen der West Village dann, dort, wo Dylan eigentlich war, das war dann die cheesy Abteilung der Musikszene im West Village und im East Village war dann quasi die Punk dort, wo es lebendig war. Mhm. Und das fand ich spannend, dass das so geblieben ist. Oder auch zum Beispiel zwischen der Folkszene in New York und der Folkszene in Boston, wo man immer gesagt hat, die in Boston, die können alle extrem gut spielen und singen, aber eigentlich zu gut.
Ja, die kommen so, alle von der Jazz School.
So wie Dylan das auch im Film über Joan Baez einmal sagt, maybe too pretty. She sings pretty, maybe too pretty. Mhm. Und ich glaube, so da habe ich Dylan immer als den Punk eigentlich wahrgenommen, der zwar diese Dinge, die Musik machen wollte, aber eben so, dass es nicht anfängt, plötzlich um die Musik zu gehen, sondern dass es um die Geschichte geht, die erzählt wird.
Ich habe Dylan zum letzten Mal im letzten September in Stuttgart gesehen. Der Mann wird jetzt 83 Jahre alt und auf der Bühne war mindestens zur Hälfte des Konzerts war ein Punk.
Mhm.
Und dieses Anarchistische dann eben doch wieder sich selber zu stören oder einfach ist mir egal, wer mit welcher Erwartung jetzt hier hinkommt, ich mache jetzt das, morgen vielleicht nicht mehr.
Mhm.
Und das hat etwas sehr, sehr junges und frisches und wahnsinnig energiegeladenes.
Mhm. Aber man kann sich auch ärgern drüber. Aber das
kann
das,
man.
Kann ja, man, ja, ja. Man kann sich tatsächlich gestört fühlen davon, dass man an ein Konzert geht und denkt, was singt der jetzt da gerade?
Ja, genau? Der ist so.
Ja, ja.
Aber gut, darf ich euch schnell zum Film zurückholen?
Ja.
Ihr beide habt jetzt gerade bewiesen, dass ihr den Dylan wirklich super gut kennt. Lohnt sich das denn, einen solchen Film zu schauen? Also ich sage euch schnell, was meine Haltung ein bisschen war. Ich bin da reingegangen und habe gedacht, mal gucken, wie viele Fehler sie hinterlassen haben. Ich habe mich wirklich dabei ertappt, wirklich. Und dann irgendwie nach 5 Minuten gibt es trotzdem auf. Aber eben, lohnt sich das denn?
Die Frage ist, für wen? Ich habe einen Instagram-Post gesehen, einer jungen Frau, die geschrieben unter ein Video geschrieben hat, also das ist ein Dylan 60er-Jahre-Video, und die hat darunter geschrieben, sie hätte... Nur nach diesem Film hätte sie überhaupt gemerkt, wer das sei, und sei zurückgegangen und habe diese 60er-Jahre-Trilogie und das hätte, sei dabei, ihr Leben zu verändern. Und sie sei so dankbar, dass sie das entdeckt habe. Hm. Und das finde ich ein Aspekt dieses Films, ohne schulmeistern zu wollen. Aber wenn das ein Effekt ist, dass solche Leute, die nie damit in Verbindung gekommen werden, die vielleicht wegen einem Popstar ins Kino sind, dass die das anschauen und sagen, oh, das interessiert mich, und dann erfahren sie das auf einer molekularen Ebene. Das finde ich sehr, sehr toll, und so gesehen, ja, das lohnt sich.
Mhm.
Ja.
Ich finde auch jetzt gerade so in der aktuellen Diskussion mit KI-Musik und all dem, wenn man einfach aus der Folky Singer-Songwriter-Perspektive auf den Film zukommt, ist es vielleicht ein bisschen anders. Kann man sich die Frage durchaus stellen, so wie du sie stellst. Aber ich glaube, aus dem kulturellen Moment, in dem wir gerade sind, einen Film zu machen darüber, dass Musik eigentlich ein Gemeinschaftsding mal war und sein könnte immer noch, dass die Songs um etwas gehen und vom Leben erzählen und so diese, auch das fand ich ganz, das war für mich zum Beispiel auch toll am Film, wie die Songs als Erzählmomente eingesetzt waren, die auch etwas über die Beziehungen der Leute gesagt haben, die sie gerade zusammen singen und so. Das hat wirklich so zum Teil Songs, die ich schon extrem gut kenne, mit nochmal neuen Bedeutungen entspannend aufgeladen. So. Und ich glaube, zu sehen, dass Musik das hätte eigentlich, das ist gut, das im Moment zu machen.
Und im Moment, wo wir, also ich habe mir auch gedacht, während dem Anschauen, auch schau mal, guck, wo wir in 6 oder 7 Jahrzehnten hingekommen sind, wenn ich heute ein Taylor Swift-Konzert gucke. Nichts über die musikalische Qualität. Aber
kein einfach, Taylor Swift-Bashing hier. Nein.
Nein, nein, überhaupt nicht. Aber die Präsentation auf einer Bühne.
Ah, ja.
Und das, was Christoph angesprochen hat, mit dieser, ja, es sind einfache Mittel, die verwendet werden, aber trotzdem die Aussagekraft. Also was mir schien, ich habe diesen Film geschaut, und manchmal geht es einem ja so, wenn man die Dinge zu gut kennt, dass man nicht mehr merkt, wie stark das eigentlich ist.
Mhm. Ja, das stimmt.
Mhm.
Ja.
Und das ist mir ein paar Mal, habe ich gedacht, Menschenskinder, wie stark sind diese Songs vielleicht. Also dieses Wiederlesen, ja, auch eine Entdeckungsgrundlage zu bieten für Generationen, die vielleicht jetzt nicht mit Dylan aufgewachsen sind.
Mhm. Ich glaube, das war auch ein Motiv, diesen Film zu machen. Denke ich jetzt, also wenn man sich anschaut, wer das produziert hat und wer das will. Es ist ein ziemliches Roulette-Spiel mit einem Film über Bob Dylan zwischen 21 und 25 so eine Produktion ins Kino zu bringen, mit so einer Promo und so einer Besetzung. Das liegt, finde ich, liegt jetzt nicht auf der Hand.
Hm.
Und die offenbar wollten die das sehr, sehr stark.
Ich habe das Thema der Fehler angesprochen. Also ich setz mich jetzt in Kinosaal und denke, ja, jetzt mal, also eben meine Erwartungshaltung habe ich ja gerade geschildert, jetzt mal schauen, in welche Fettnäpfchen sie alle reintreten. Und da werden dann schon ein paar Kurven genommen in diesem Film. Also da wird ein ganzes Konzert aus England ans Newport Festival in den USA verpflanzt, auch im falschen Jahr dazu noch und so weiter. Also es gibt x so Beispiele. Hat euch das gestört? Ihr beide, die ja quasi ja auch große Kenner seid.
Überhaupt nicht. Mir ist doch egal, wo jemand Judas schreit. Das ist mir wurscht. Nein, ich verstehe es auch, wie das gelaufen ist. Das begreife ich schon. Die mussten das ja irgendwie alles da reinpacken. Und wenn es dann so ein Kopfding gibt, dass ich kurz denke, nein, das war 1963, das ist doch egal.
Ja, ich bin sehr empfindlich darauf. So die historische Filme, die dann die Fakten vertauschen. Ich finde zum Beispiel den Queen-Film finde ich unsäglich, unerträglich, furchtbar, wie das dort gemacht wird, weil es gelogen ist. Ich finde, im Dylan-Film ist es nicht gelogen. Im Dylan-Film ist es
ein Zusammenzug von
Ereignissen. Es ist verdichtet, aber es ist immer wahr. Ja. So die Momente, was erzählt wird, ist wirklich passiert. Vielleicht nicht genau dann und genau so, aber es ist, wie die Erzählung stimmt. Soweit ich das beurteilen kann, jetzt mit all dem, was ich über diese Zeit in Dylans Leben gelesen und gesehen habe schon, glaube ich, ist es wahrhaftig irgendwie. Vielleicht nicht wahr, aber wahrhaftig. Und bei anderen solchen Filmen, eben dieser Queen-Film ist wirklich das Negativbeispiel, oder wo alles total falsch ist in der Reihenfolge und auch im dramatischen Effekt, der damit erzeugt wird.
Ich weiß, man muss den Pete Seeger vorstellen, aber war der wirklich im Krankenhauszimmer bei Woody Guthrie, wie Bob Dylan zum ersten Mal ankam?
Nein.
Eben.
Nein, egal. Es ist eigentlich egal, weil sie mussten ja die Pete Seeger-Rolle vorstellen, einführen. Das ist schwierig, oder dramaturgisch, wenn man nur 2 Stunden Zeit hat. Und fand ich gut gelungen, weil damit ist schon mal die Beziehung Seeger Woody Guthrie und weiter in der Volksszene etabliert, was er dann, da wurde aber auch sehr viel weggelassen, was Seeger betrifft.
Du schaust jetzt gerade, das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, aber du schaust gerade so.
Ja, das, kontroverse Figur, natürlich. Ich finde, dieser Film bringt einem Seeger wieder näher, das hat aber auch sehr viel mit Edward Norton und seinem Genie als Schauspieler zu tun. Aber ich habe mich etwas mehr angefreundet mit Seeger wegen diesem Film.
Okay.
Das Spannende, ich weiß nicht so viel über ihn. Was ich weiß oder was mir halt aufgefallen ist, ich kehre wieder jetzt zurück in diese Zeit, als ich in New York war, ist das auch da, ist jetzt auch 20 Jahre her fast, aber auch damals war Pete Seeger so eine einfach wie ein Heiliger für die Leute, die ja sich überhaupt nicht, die nicht jung waren, als der noch wirklich gespielt hat und so. Aber es ist so ein vielleicht wie Joan Baez ist für mich ein ähnliches Symbol für Integrität, lebenslange Integrität. Und Pete Seeger hat das schon, hatte das immer noch, obwohl niemand, glaube ich, seine Platten hatte zu Hause.
Ich fand es auch gut, dass die ganze McCarthy Ära gezeigt wurde und dass diese Szene mit dem Prozess gegen Pete Seeger, weil das sind dann wirklich Zitate, vielleicht nicht aus dem Gerichtssaal, aber die Seeger wirklich gesagt hat und die gesagt wurden. Und das fand ich sehr gut gelöst. Es ist auch schwierig, in so einem Film das einzubauen, ohne dass es ein Fremdelement ist oder mit dem Zeigefinger zu wackeln. Das fand ich sehr gelungen.
Und ich hatte eben den Eindruck, dass das auch die Siegerfigur ist ja eigentlich, obwohl es dann irgendwann ein bisschen schwieriger wird zwischen ihm und der Dylan-Figur, habe ich das Gefühl, der erkennt, dass da ein jüngerer Mensch ähnlich auf eine ähnliche Art bei sich selbst bleiben will, wie er das tut. Es ist eigentlich ein konsequentes Einstehen für das, was man wirklich glaubt.
Ja, das und mehr. Und vor allem erkannten die auch andere, die dann Mühe hatten mit Dylans Wechsel, in dem vermeintlichen Wechsel im Genre, die erkannten, dass da jemand ist, über dessen Kunst man eigentlich nicht sprechen muss oder auch kann. Weil die sahen das ziemlich schnell, das ist einfach eine andere Dimension, was da zur Tür reinkommt. Mhm. So, und das fand ich gut gelöst, weil es nicht eine, es mündet nicht in eine Heldenverehrung, sondern einfach immer in Anerkennung.
Ereignisse werden zusammengezogen. Alle sind sie wahr oder überprüfbar, glaube ich, soweit wir das überhaupt können. Also die Axt, die gab es tatsächlich.
Ja,
backstage.
Die gab's, die Axt, ja.
Ich habe mal mit Joe Boyd gesprochen, der tatsächlich dabei war bei dieser Szene und hat also wirklich bestätigt, dass die Axt tatsächlich fast zum Einsatz gekommen wäre. Joe Boyd, späterer Produzent in England, unter anderem einer der frühen Entdecker und Förderer von Leuten wie Pink Floyd und Fairport Convention, Nick Drake und so weiter und so fort. Aber dazumals als US-Amerikaner immer noch am Newport Festival irgendwie verdingt backstage. Biopics von anderen Musikern, machen wir mal eine kurze Klammer auf und kommen dann wieder zum Film über Dylan zurück. Du hast schon angesprochen, es gibt Filme, die findest du ganz schrecklich. Also Queen sind da gefallen.
Ja, halt da, also ja, der Film ist einfach so manipulativ also ich finde, der Schauspieler ist großartig, die Musik ist super, auch wieder die Ära, wie das erzählt wird, so das habe ich das gern geschaut. Mhm. Aber wenn man dann dort Fact-Checking betreibt, muss man sagen, die zentrale Dramaturgie von wann wird klar, dass Eddie Mercury erkrankt ist an AIDS, dass sich die Band auflöst und dann für diesen Gig wieder zusammenkommt, wenn in Realität die sich nie aufgelöst hat und das mitten in der Tour war. So, das sind einfach, das finde ich, da geht es zu weit.
Also das ist jetzt ein Beispiel.
Ja.
Das ist ein Genre, das mir eigentlich gar nicht so behagt. Ich habe mich auch geweigert, diesen Elvis-Film zu schauen von Baz Luhrmann. Da hat mir der Trailer hat mir genügt. Ich habe Priscilla, da war ich im Kino. Das ist eigentlich trotzdem ein Film über Elvis. Ich finde das immer schwierig, solche Figuren. Ich fand zum Beispiel den Mangolds Johnny Cash-Film, das halte ich nicht aus.
Wirklich?
Ja, aber weil Johnny Cash für mich eigentlich eine Figur ist, die schon fast nicht existiert. Also das ist ein lebendiger Mythos. Kurze Klammer, ich fand auch den Auftritt von Cash in diesem Complete Unknown, das finde ich, grenzt an ein Sakrileg.
Das ist ein bisschen eine Karikatur, oder? Da muss zu viel passieren.
Ja, ja. Offenbar war das ein schwieriger Mensch zu dieser Zeit, aber da habe ich einfach Mühe damit. Ich kann es nicht mal, das ist schon fast körperlich. Ich denke dann, nein, das macht man einfach nicht.
Ich habe ein bisschen allergisch reagiert, genauso, weil ich gedacht habe, jetzt muss eine sehr komplexe Figur wie der Johnny Cash in kürzester Zeit zusammengefasst werden. Und dann kommen wir auch noch beim Alkohol- oder Drogenexzess an, das damals vielleicht im Schwang war. Ja, typischerweise solche. Es mutet mich immer an wie ein eigenes Genre. Es nennt sich musikalischer Biopic, aber für mich sind das so typische Langstreckenflugfilme.
Ja, Hotelzimmer in Frankreich morgens um 2, genau.
Nachdem man selbst ein Konzert gespielt hat. Genau. Aber es gibt schon Ausnahmen. Also ich habe jetzt noch gute Erinnerungen an Ray Charles-Film.
Stimmt, habe ich auch.
Ja. Dort weiß ich zum Beispiel viel zu wenig, um dass mich jemand etwas historisch Inakkurates gestört hätte.
Aber eben, das ist
den
ja
Film
lustig,
fand ich auch gut, ja.
Dass wir hier über historische Accuracy, über Wahres reden. Und bei Dylan scheint es nicht so eine Rolle zu spielen. Und bei anderen vielleicht schon?
Ja, also ich kann es nicht anders sagen, als ich schon gesagt habe. Es ist immer die Frage, es stört mich nicht, wenn es verdichtet ist. Aber wenn die zentrale Erzählung nicht wahr ist irgendwie oder wahrhaftig eben, dann stört es mich. Dann habe ich das Gefühl, es wird eine Geschichte missbraucht, um etwas anderes zu sagen. Und das stört mich auch bei, also Ridley Scott zum Beispiel macht ja viel so historische Filme und ich finde, ich mag den als Regisseur, ich finde die Filme immer toll, aber immer furchtbar auch, wenn man dann schaut, wie es wirklich war, weil er einfach, ich finde, er missbraucht Geschichte, um seinen eigenen Punkt zu machen. Und seinen Punkt würde ich sogar zustimmen, aber ich finde es nicht legitim, das so zu machen.
So eine gewisse Art von Geschichtsklitterung.
Ja, es gibt einen schönen Satz von Eddie Izzard, wie der in seinem Programm sagt, er hätte gestern Abend diese historische Dokumentation hätte er geschaut auf dem iPad, Clash of the Titans. das finde ich, sagt eigentlich ziemlich viel über diese, ja, was soll's. Also wer jetzt von Ben Hur geschichtliche Akkuratsein erwartet. Naja, nein, das ist einfach Popcorn-Kino.
Und es gibt ja zum Beispiel Almost Famous. Wird's nicht ein Schwergewicht von einem Film, aber der macht ja das alles, halt ohne zu behaupten, dass es eine ganz bestimmte Band ist. Und dann ist, dann finde ich das wieder völlig okay, wenn man sagt, es ist inspired by irgendwas, aber es gibt neue Namen und so.
Ja, oder schmeißen wir mal den Coen-Film Inside Llewyn Davis in die Runde, ja, der eigentlich zur selben Zeit spielt und eigentlich Dave Van Ronk, der den es wirklich gab und der im Dylan-Film auch kurz vorkommt als Nebenrolle. Das finde ich ein wahnsinnig tollen Film über diese Zeit und was lief. Der Film hört ja auf, dass man Dylans ersten Auftritt aus dem Off aus in dem New York City hört. Mhm. Und ich finde, das Ganze, wie die Geschichte erzählt wird und wie diese kulturelle Explosion zu dieser Zeit, wie das geschildert wird anhand von ganz persönlichen Schicksalen und dann auch ziemlich parodiert. Dieses Ausnützen der Musikindustrie, dieses Folk-Movements, das finde ich einen ganz, ganz tollen Film.
Mhm. Gut, jetzt kommen wir wieder zum Complete Unknown zurück.
Mhm.
Der Hauptdarsteller, Timothée Chalamet. Ja, das Terrain ist offen.
Also ich hatte sehr, sehr Mühe mit diesem Herrn, auch weil, wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Hype, wofür er jetzt nicht selber wirklich viel kann. Und dann wurde gesagt, ja, er hätte 5 Jahre lang gelernt, Gitarre zu spielen und Harmonika und bla bla bla. Also bitte, jetzt für so eine Gage kann man das erwarten, oder? Weil er hat ja einfach chronologisch das Glück, dass er genau so alt ist, wie er jetzt sein sollte und diese Rolle von der Größe und Physiognomie spielen kann. Ich hatte einfach den Eindruck, der hat 1000 Mal Penny Breakers Don't Look Back angeschaut und Scorseses No Direction Home. Und es ist so Mimikrie. Es ist wie ein Pantomime, die ganzen Bewegungen, wie der das nachmacht und seine Blicke. Er versucht, in eine Rolle zu gehen, die zugegebenermaßen schwierig zu spielen ist. Das bin ich mir bewusst. Aber dass der für einen Oscar nominiert wird und dass das eine überragende schauspielerische Leistung sein soll, von der Musik sprechen wir jetzt mal gar nicht. Oder? Weil Monica Barbaro in der Nebenrolle als Joan Baez, fand ich die bessere Joan Baez als Joan Baez selbst. Aber ja, sie hätten dann alles live gespielt und nein, wie ist das alles toll. Der machte für mich zeitweise den Eindruck eines Dressmans.
Ja, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich war jetzt auch nicht weggeblasen von der Performance, aber es gab tatsächlich Momente, wo ich vergessen habe, dass jemand das spielt.
Okay.
So, und das ist sicher auch die Inszenierung und so. Ich fand's gelungen. Und mich hat jetzt das Musikalische schon auch beeindruckt, weil gerade weil es eben live gespielt war, nicht nur von ihm, von allen, die da mitgemacht haben. Und ich fand auch die Gratwanderung zwischen Imitation und einfach das Lied singen, fand ich eigentlich relativ gelungen. Das ist nicht so, ich hatte da nicht, gerade bei Monica Barbaro ist es, ja, ich weiß nie ganz genau, wie der Name aufhört, fand ich, sie hat nicht so sehr einen auf Joan Baez gemacht. Was das hätte schlimm werden können, ja, oder wenn man das so persifliert fast hätte. Und sie hat einfach schön, ja, und ich, das war irgendwie, ich habe was gespürt, wenn die da gesungen haben. Das fand ich stark irgendwie auch.
Ging mir bei Edward Norton auch so, als Pete Seeger. Mhm. Abgesehen davon, wer wusste schon, dass Edward Norton so gut Banjo spielt. Aber dann der Hype um Chalamets musikalische Darbietung und ums Singen. Das empfand ich oft als Karaoke, auch die Studioszenen, bevor die Bringing It All Back Home gemacht haben, das war toll gespielt, das klang wirklich toll in diese Studioszene, vor allem wenn man Tonstudios kennt, das war wirklich gut, aber das war für mich Karaoke. Ich glaube dem eigentlich nicht. Und bei anderen hatte ich das Gefühl, die empfanden das so, während sie das gesungen haben.
Du suchst du nach einer gewissen Art von Tiefe, einer Figur, die tatsächlich auch ein bisschen so unergründlich ist? der man quasi auch das mit dem Genie auch irgendwie anmerken sollte?
Nein, es geht um Authentizität. Es geht darum, respektive, also jede Form von Schauspiel entledigt sich dessen auch ein Stück weit, muss es ja, aber ja, ich fand das jetzt bei ihm, hat mich das einfach nicht gepackt.
Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Dylan irgendwie interpretiert wird von Schauspielerinnen auch sogar und Schauspielern. Mhm. Und ich muss dann sagen, innerlich habe ich natürlich sofort Cate Blanchett,
also I'm
Not There, habe ich natürlich sofort vor Augen gehabt und dann gedacht, okay, ich nehme Cate Blanchett anytime.
Ja, aber sie, ich glaub auch, es ist ein bisschen unfair, weil sie das machen kann. Und so wie eine Hürde nicht besteht, sie ist halt dann kein Mann. Mhm. Und ich finde, es ist so wie, die Frage, ist es eine Karikatur, stellt sich nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Shyamalan das so zu spielen versucht hätte, dann hätte man gesagt, das geht nicht, das darf man nicht. Und bei ihr, sie durfte das.
Ja, aber hat er aber ein Stück weit für mich, weil er so viel imitierte. Ich meine, Dylan hat das Pech, der ist rein physisch ziemlich unverwechselbar. Die Art, sich zu bewegen und so wieder und die ganzen Gesten. Und ich fand das manchmal etwas peinlich. Und bei Cate Blanchett in I'm Not There, das hat mich weggeblasen. Sie war der bessere Bob Dylan als er selbst. Vor allem, wenn man Don't Look Back kennt. Das ist einfach brillant, was die da macht. Und die hatte offensichtlich einen Riesenspaß. Und das war etwas, bei Chalamet habe ich gedacht, das war sehr viel Arbeit für den.
Ja.
Und da ist er der Einzige in diesem Ensemble. Bei den anderen eben nicht.
Das habe ich habe alte Szenen wieder gesehen, die jetzt im Film auch nachgespielt werden und habe gedacht, er hat das viel zu ernst gespielt. Ja. Dylan hatte in diesen jungen Jahren immer so einen Schalk in den Augen und im Ausdruck, der im Film nicht wirklich rüberkommt.
Etwas Boshaftes manchmal.
Ja, genau.
Und auch ein Riesen-Ego. Also das ist
die Donovan-Szene in
Brilliant. Also, oder der Umgang mit den Journalisten. Das habe ich, als ich Don't Look Back zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich hatte damals nicht gewusst, was der sich alles antun musste. Das war ja absolut irr und das versuchte Complete Unknown auch aufzubauen, aber das meiste kam nachher. Mhm. Aber absurd, oder was der sich anhören musste und dann die Reaktion zum Teil mit Schalk, zum Teil mit massivem Ego, weil der einfach eine Antwort, nein, ich verstehe meine Musik eher als mathematische Musik. Das ist so arrogant. Und das gefällt mir auch.
Ich habe mal vor Jahren schon ein tolles Interview mit Edward Norton gehört, wo darüber gesprochen wird in einem Podcast, halt junge Künstler und wie man bei sich selbst bleibt. Mhm. Und Norton hat dann eben Dylan zitiert und hat gesagt, wenn man sich das vorstellt, dass jemand vor 25 in eine solche Rolle gerät und auf diese Art damit umgeht, das ist eigentlich unglaublich, was das an Stärke, innerer Stärke und bei sich sein auch erfordert.
Ja.
Sich eine solche Reaktion zu wählen auf das, was ihm da passiert als jungen Menschen.
Und ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass man vielleicht besondere Eigenschaften hat, die auffällig sind. Und das andere ist natürlich die Zeit, wo es drin stattfindet. Ja. Und da kommt etwas Neues und die meisten Journalistinnen und Journalisten, meistens waren es Journalisten, haben gar nicht so recht mitgekriegt, was man jetzt muss. Nein. Und bei den Beatles sieht man ja ähnliche Sachen. Nur waren die zum Glück zu viert und konnten ein bisschen ihre Jokes machen. Und zusammen. Dylan war allein, oder?
Ja.
Und die waren zu viert und haben sich dieser Meute gestellt, die absurde Fragen gestellt hat.
Ein Aspekt, der mir vorhin noch eingefallen ist, jetzt auch zu dieser Frage, wie gut er das gespielt hat. Ich merke vielleicht etwas von dem, was du, Hank, jetzt als schauspielerische Schwäche auch ein bisschen gesehen hast, habe ich als Absicht des Films verstanden.
Mm.
Weil ich glaube, in einem Film, der behaupten würde, ich ergründe diese Figur, hätte ich gesagt, das haben sie nicht gut gemacht.
Mm.
Aber in einem Film, der schlussendlich die Figur stehen lässt, als auch ein bisschen unergründbar eben, fand ich, ja, ich habe das dann so gelesen, ich habe gedacht, ich verstehe jetzt, ich glaube ihm das nicht ganz und ich bin nicht sicher, woran ich bin bei diesem Typen. Und das muss vielleicht so sein.
Daher die Wahl des Titels.
Ja.
Oder die ja wirklich gelungen ist. Aber ja, auch hier, ich fand das oft zu zweidimensional und bei anderen Rollen nicht. Übrigens auch der Schauspieler, ich habe seinen Namen vergessen, der Woody Guthrie spielt. Mhm. Eine schwierige Aufgabe. Sehr, sehr schwierig. Und in diesem Setting, aber es gab sehr, sehr berührende Momente in diesen kurzen Szenen von ihm her. Und das gelang eigentlich für mich einfach diesem Chalamet selten im Film. Es gab Momente, ja.
Cate Blanchett war einfach ein bisschen so flirrend.
Ah, ja.
Wie Bob Dylan seine Musik manchmal auch beschrieben hat, wie er ins Elektrische rübergegangen ist. Hat sowas leicht Übernervöses. Mhm. So eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich an mir halten soll, weil es aus mir ausbricht. Irgendwie dieses. Und das für mich war ein bisschen zu normal, der Herr Chalamet. Vielleicht auch ganz, ganz einfach beschrieben. Er war ja
ein bisschen zu freundlich dann doch.
Ja, irgendwie dann auch. Und das gibt es dann die eine, also er benimmt sich ja irgendwie auch in diesem Film recht schlecht. Das bringt mich auf eine weitere Rolle. Gegenüber Frauen, also die sind irgendwie entweder Tapete oder helfen ihm bei der Karriere oder dann müssen sie ihm das Händchen halten, wenn es ihm nicht so wohl ist. Und da gibt es eine Figur, die ich interessant fand, weil sie nämlich den Namen wechselt. Suze Rotolo. Ja. Das habe ich echt nicht verstanden, warum das sein muss.
Ich habe das nachgelesen und es hat mich so berührt. Das war offenbar Dylans eine große Bedingung für den Film. Weil das nicht eine Person des öffentlichen Lebens sei und die hat quasi das Recht darauf, dass ihre Privatheit respektiert wird. Und ich habe dann gedacht, vielleicht war das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht war das der Grund, dass James Mangold diese Figur so wunderschön gezeichnet hat, weil auch Dylan sie bis heute derart respektiert.
Und sehr, sehr toll gespielt von Elle Fanning. Ja. Wirklich ganz großartig.
Aber ich habe sie mir komplett anders vorgestellt.
Nein, ich nicht.
Echt?
Okay. Zufälligerweise lief am letzten Wochenende auf dem britischen Fernsehen lief No Direction Home. Und dort sieht und hört man die richtige Suzy Rotolo sprechen, eine sehr sympathische Frau, die politische Aktivistin zu dieser Zeit. Und ziemlich ausführlich, wie die dort spricht. Ich weiß nicht, ob du den Film
ist schon lange her
gesehen hast.
Ich muss den mal wieder schauen.
Und deshalb, ja, es ging mir wie euch, dass diese Rolle so eigentlich ins Zentrum zu stellen, sehr, sehr toll.
Mhm. Ja. Sie ist Sylvie im Film und nicht mehr Suze.
Mhm. Genau.
Irgendwie Untertitel. Ich habe mich manchmal ein bisschen verirrt nach unten ins Deutsche und dann gedacht, es ginge also auch noch besser, oder? Und ich weiß nicht, woher sie das genommen haben.
Ich glaube, Blowing in the Wind zum Beispiel war, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat irgendein deutscher Volkssänger das mal übersetzt und die haben einfach seine Version genommen. Das hatte nichts mit dem Originaltext zu tun.
Das habe ich auch gedacht, dass es mehr eine Adaptation ist. Aber
okay.
Und von da an habe ich aufgehört, runterzuschauen, weil ich gedacht habe, das geht nicht.
Ich hatte das Glück, dass ich an einer Vorvisionierung war, ohne Untertitel.
Ja.
Weil wenn die da sind, schaut man zwischendurch. Es erinnert mich immer, als ich das erste Mal Blues Brothers im Kino gesehen habe.
Den Aschenbecher befestigen.
Sitzen die im Auto, er schaut in den Rückspiegel und sagt im Film, oh fuck me, the cops. Und in den Untertiteln steht Mist, die Bullen.
okay. Ja, und die Harmonika und die Harfe haben sie auch verwechselt übrigens und so weiter und so fort. Also
klingt nach AI.
Es gab es damals noch nicht, aber mein Liebling war schon aus einem Charlie Chaplin-Film, wo er sagt, My Career und unten dran stand Mein Korea.
Ja, okay.
Also gut, lassen wir das. Aber
dann doch lieber AI, oder?
Wem empfehlen wir jetzt den Film? Also wer die Lehrer oder wer die noch Lehrer, würde mit einer Schulklasse reingehen?
Ja.
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 Und in welchem Fach? Musik oder Geschichte?
Beides. Sprache vielleicht auch noch.
Das heißt das heute nicht Mensch mit Welt,
Gesundheit
oder Gesellschaft.
Mensch, Natur,
Leben, ja,
Gesellschaft, glaube ich so.
Vielleicht wäre gut.
Super. A Complete Unknown im Kino zu sehen im Moment. Herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph Trummer und Hank Schitzow.
Danke auch.
Mein Name ist Erik Fakon.